Wir wollen heute direkt in den Text einfach reinspringen. Wir werden heute den Menschen im Paradies oder den Menschen im Garten sehen. 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Die Entstehungsgeschichte oder die Geschlechterfolge, so kann man diese Phrase auch übersetzen, je nach Kontext. Aber wir sehen die mehrere Male, ich glaube 10 Mal im ersten Buch Mose, eine Phrase, die wahrscheinlich auf ursprüngliche Dokumente hinweist, die Mose gesammelt hat. Und so den ersten Schöpfungsbericht oder den Schöpfungsbericht, das erste Dokument, haben wir im Kapitel 1 gesehen. Viele sprechen von dem Abschnitt, zu dem wir jetzt kommen, von einem zweiten Schöpfungsbericht hier im Kapitel 2. Und Kritiker sagen, die zwei widersprechen sich und ja, es gibt da ganz klare Unterschiede. Aber ich behaupte mal, was wir heute lesen werden, ist eigentlich kein Schöpfungsbericht in dem Sinn eines geordneten chronologischen Berichtes, wie wir es im Kapitel 1 gesehen haben. Also da wird ganz vieles ausgelassen. Die Erschaffung von der Sonne und dem Mond und den Sternen und der Erde und dem Meer oder dem Land und dem Meer. Dinge, die hier beschrieben werden, werden nicht unbedingt chronologisch beschrieben. Wir sehen einen anderen Stil, einen anderen Gottesnamen hier. Im Kapitel 1 hatten wir den Schöpfungsbericht. Hier im Kapitel 2 geht es erstmal um die Erschaffung Adams und um die Umgebung, in die Gott ihn hineingesetzt hat. Also ein ganz anderer Fokus. Steht nicht im Widerspruch zu dem, was wir im Kapitel 1 gelesen haben, sondern es ergänzt. Und das ist eigentlich typisch im Hebräischen, dass erstmal eine allgemeine Aussage gemacht wird, sozusagen die Vogelperspektive zusammenfassen, und dann geht es nochmal zurück und in Details hinein. So ähnlich wie bei den Aufbauplänen von IKEA. Habt ihr so ein Bild, wo alle Teile zusammen drauf sind, dass man sieht, wie die zusammenpassen, und dann gibt es aber oft nochmal so einen Kreis und da wird reingezoomt und wird gezeigt, wie dieses Teil zusammengebaut wird oder wie das genau passt. Und das ist, was hier passiert. 1. Mose hat uns das große Bild gezeigt, den Überblick über die Schöpfung. Und Kapitel 2 greift jetzt die Erschaffung des Menschen heraus und fügt weitere Infos, weitere Details hinzu. Lass uns in Vers 5 weiterlesen. An dem Tag, als Gott der Herr Himmel und Erde machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Langer Satz, lange Klammerbemerkung. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Oder wir würden heute sagen, so wurde der Mensch lebendig. Also alles mit einer Perspektive auf den Menschen und seine Geschichte. Die Erde war noch unkultiviert von den Menschen. Scheinbar war der Wasserkreislauf anders als heute, es hat noch nicht geregnet. Es wird bei der Flut sein, das erste Mal, dass es regnet. Gericht Gottes. Und ihr könnt mal Kapitel 3 aufschlagen, nach dem Sündenfall 3, Vers 17. Im zweiten Teil von Vers 17. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und dann lesen wir da im Vers 23, und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Das klingt sehr ähnlich zu dem, was wir hier im Kapitel 2 gelesen haben, oder? Es klingt so, als hätten wir hier in Kapitel 2 eine Rückschau von jemandem, der nach dem Sündenfall gelebt hat und der hier Verbindungen aufzeigt, oder? Wir werden hier im nächsten Absatz auch gleich ein Intro über die Umstände sehen, in denen der Sündenfall stattgefunden hat. Also wir haben hier im Kapitel 2 einen sehr spezifischen Fokus. Fokus auf die Erschaffung des Menschen und seine Umstände. Schlüsselvers von diesem ersten Absatz, den wir gelesen haben, ist sicher der Vers 7. Lass uns hier nochmal lesen. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ein paar Punkte dazu. Also erstens bildete Gott den Menschen aus dem Erdboden. Adama. Das ist der Erdboden im Hebräischen, deswegen heißt Adam Adam. So viel wie Staub oder Erde vielleicht. Und unser Leib besteht, zumindest chemisch gesehen, aus denselben chemischen Elementen wie der Rest der Materie, wie der Erdboden. Ich denke, die erste Lektion, die wir daraus für uns ziehen können, die erste Lektion ist ja nicht zu stolz. Denk dran, wo du herkommst. Staub, Erde, Dreck. Denk an deine Vergänglichkeit. Staub bist du und zum Staub wirst du werden, haben wir hier im Kapitel 3 gelesen. Im Psalm 90, Vers 12 steht, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Viele Menschen leben so und benehmen sich so und treffen so Entscheidungen, als ob sie ewig leben würden und leben so als kleiner Gott. Und Leute, das ist Torheit oder Torheit ist der biblische Begriff, Blödheit würden wir heute sagen vielleicht, Kurzsichtigkeit. Die nackte Wahrheit ist schlicht und einfach, du hast noch ein paar wenige Jahre, wenn es gut geht, und dann wirst du wieder zu Staub, dann wirst du wieder zur Erde. Und die Würmer, die werden deinen Leichenschmaus halten. Und in Anbetracht dieser limitierten Zeit, was ist es wert zu tun? Was ist es wert nicht zu tun? Worin ist es wert zu investieren? Worin ist es wert nicht zu investieren? Wenn wir unsere Tage zählen lernen, wenn wir unsere Endlichkeit im Blick behalten, dass wir nicht ewig hier leben werden, dieses irdische Leben, dann werden wir fokussierter sein und fokussierter leben. Also erstens, chemisch, das ist immer nichts Besonderes, also sei nicht allzu stolz auf dich. Aber zweitens, zweiter Punkt, den ich machen möchte, du kannst stolz sein auf Gott, weil es ist absolut erstaunlich, was er daraus gemacht hat. Unser Körper ist ein wunderbares, hochkomplexes, hochorganisiertes Konstrukt, ein wahres Wunderwerk. Im Psalm 139 betet David, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Es ist ein Anlass, Gott zu preisen, wenn wir uns betrachten, das Wunder, wie er uns gebildet hat. Dritter Punkt, den ich machen möchte, wir lesen hier, Gott bildete den Menschen. Das heißt, Gott hat Hand an den Menschen gelegt. An den ersten Menschen, aber das gilt auch für dich ganz persönlich. Psalm 139, Vers 13 heißt es, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Also es ist persönlich, du wobst mich. Gott hatte bei dir seine Hände im Spiel. Du bist kein Zufall. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist nicht zufällig hier. Du siehst auch nicht zufällig so aus, wie du aussiehst. Du bist nicht zufällig so, wie du bist. Nee, Gott wollte dich genau so. Also nimm dich so an, wie Gott dich gemacht hat. Es ist gut, es war kein Fehler, wie Gott dich gemacht hat. Und es ist heute gar nicht so einfach, oder? Fällt uns nicht immer so leicht, uns so anzunehmen, wie wir sind. Die Welt macht es uns nicht leicht. Wenn wir diese top gestylten Schauspieler sehen in den Fernsehserien und die Popstars und dann diese geschminkten, sexy, Photoshop-reduzierten Models in der Werbung, die scheinbar makellos sind und immer gut drauf. Und du weißt natürlich, warum sie so sind, weil sie nämlich dieses und jenes Produkt benutzen. Und impliziert es natürlich, wenn du das auch benutzen würdest, dann wärst du auch schön und dann wärst du auch glücklich. Das ist eine vorgespielte Wirklichkeit. Aus Retortenzombies wirklich. Das sind ja keine echten Menschen, sage ich mal. Das ist nicht die Realität. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren war das schon, als Claudia Schiffer noch so das Topmodel war. Da habe ich mal in der Zeitung ein Bild gesehen. Die haben so zwei Bilder von ihr nebeneinander gehabt. Das eine war geschminkt, wahrscheinlich retuschiert noch dazu. Und das andere war so ganz normal. Und ich meine, sie sah schon, war eine attraktive Frau, aber nichts Besonderes. Das ist die Realität. Eine ganz normale Frau wie du und ich. Also, ihr Frauen, nicht wie ich. Halt. Das muss ich jetzt wirklich korrigieren. Also, ein ganz normaler Mensch wie du und ich, okay? Ganz normale Frau wie ihr Frauen und ja, ihr wisst schon. David Beckham ist auch nur ein ganz normaler Kerl wie ihr Männer. Ich schaue mir hier gerade die Grube. Ah ja. Ich bin auch nicht ganz da, ich bin noch ein bisschen krank heute. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Der Punkt war, wir sehen eine vorgespielte Wirklichkeit eigentlich, die nicht mit der Realität übereinstimmt, aber es wird uns als Realität vorgespielt. Und die Wahrheit ist natürlich, die Werbemacher sind nicht besorgt um dich, dass du schön und glücklich wirst, sondern die wollen deine Kohle. Und sie werden wahrscheinlich mit deiner Kohle auch nicht glücklich. Das ist der Kreislauf dieser Welt, ohne Gott zumindest. Aber wir sehen diese Zombies eigentlich, diese Designer-Menschen, und wir vergleichen uns mit denen, mit diesem unerreichbaren, unnatürlichen Ideal. Und dann kommen wir uns so ein bisschen wie hässliche Entchen vor. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, die Sexualisierung, die wir überall im Fernsehprogramm sehen, es kann katastrophale Folgen haben. Wissenschaftler sagen uns vor allem für Mädchen. Levine und Kilburn, das sind Forscher, die sich ganz besonders mit den Auswirkungen von Werbung und Fernsehen auf unsere Selbstwahrnehmung oder vor allem Selbstwahrnehmung von Frauen auch beschäftigen. Die berichten von 300 Studien, die zeigen, dass die permanente Aussetzung gegenüber erotisierender Werbung und Popmusik und Fernsehserien und so weiter dazu führen, oder zumindest führen können, dass sich Mädchen als reine Objekte empfinden. Und viele leiden unter emotionalem Ungleichgewicht und krankhafter Angst und Schuldgefühlen und Depressionen. Und ihr wisst, viele Mädels haben eine gestörte Selbstwahrnehmung von sich selbst, von ihrem Körper. Es gibt natürlich auch Jungs, die das betrifft. Wir vergleichen uns mit diesen Zombies und werden dann unzufrieden mit dem, wie Gott uns gemacht hat. Und Leute, wenn wir das geistlich betrachten, was wir eigentlich sagen, ist: Gott, du lügst in deinem Wort. Du hast mich nicht gut gemacht, wie du sagst. Du hast einen Fehler gemacht, Gott. Und wisst ihr, was es ist? Es ist schlicht und einfach Stolz. Und das müssen wir bekennen und Buße tun. Was wir sagen müssen, ist: Gott, du weißt es am besten, was gut für mich ist. Du weißt, wie du mich am besten gebrauchen kannst, und es ist gut, wie du mich gemacht hast. Ich meine, er weiß alles. Wer weiß, wenn ich aussehen würde wie David Beckham in dem Unterhosenprospekt. Wer weiß, vielleicht wäre ich viel zu stolz und ich hätte mich nie zu Jesus bekehrt. Oder vielleicht könnte ich manchen Menschen gar nicht dienen, weil die sich nicht mit mir identifizieren können, weil ich irgendwie total abgehoben bin. Gott weiß das alles. Ist gut so, wie du bist. Und ich meine, sowieso diese übertriebene Hinwendung auf das Äußerliche, auf unser Zelt, wie Paulus es beschrieben hat, auf den vergänglichen Teil von uns, ist sowieso Götzendienst und eine totale Fehlinvestition, verschwendete Energie, Kurzsichtigkeit. Ich meine, Leute, sind wir ehrlich, Realität ist, wir werden alle älter und wir werden runzelig und faltig und gebrechlicher und irgendwann sterben wir und faulen wir und wir werden zu Staub. Also okay, lass uns auf das sehen, was ewig bleibt, was wirklich wichtig ist. Nicht das Vergängliche so hervorheben, das Äußerliche. Samuel hatte das Problem, oder? Erinnert ihr euch, als Gott den Samuel geschickt hat, den neuen König Israels zu salben? Das Haus Isais. Und er hat da seine Jungs anmarschieren lassen. Und Samuel hat gesagt: Oh wow, der Junge, hey, der ist groß, der sieht klasse aus. Aber Gott sprach zu ihm: Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen, denn der Herr sieht auf das Herz. Und Leute, bitte, ich sage nicht, dass Christen sich nicht schminken sollen oder nicht frisieren sollen oder sich die Haare schneiden sollen oder nicht duschen sollen. Hey, bitte tu, was du tun musst. Du bist frei, das alles zu tun. Aber was ich sage, ist: Hey, alles mit Maß und Ziel. Also, dritter Punkt war: Es ist gut, wie Gott dich gemacht hat. Er hat persönlich Hand an dich gelegt. Vierter Punkt ist: Da Gott uns geformt hat, gehören wir auch ihm. Ich denke an Jeremia 18, an Römer 9, dieses Bild vom Töpfer und dem Ton. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Die Tongefäße, die er geformt hat. Er ist der Herr, wir gehören ihm. Wir sind seine Gefäße, wir wollen ihm zur Verfügung stehen. So wie er uns gemacht hat, mit all unseren Gaben, mit all unseren Fähigkeiten, mit all unserer Statur, was immer er uns gegeben hat. Gott, wie kann ich das, was du mir gegeben hast, wie du mich geschaffen hast, was du in mich reingelegt hast, wie kann ich das zum Bau deines Reiches einsetzen? Das sollte unsere Frage sein. Zweiten Teil von diesem Vers 7 sehen wir das zweite wesentliche Schöpfungswerk, was Gott an den Menschen getan hat. Wir haben hier gelesen: Er hauchte im Leben ein. Atem, Geist des Lebens. Und der Mensch wurde lebendig. Das Leben ist nicht irgendwie spontan aus der unbelebten Materie entstanden. Hey, das ist unmöglich. Nee, Gott hat sein Leben mit den Menschen geteilt. Gott hat den Menschen zuerst materiell angelegt, scheinbar. Er war wie so ein Leichnam, kurz nachdem er gestorben ist. Alles da, alle Systeme da, nur das Leben hat gefehlt. Und dann hauchte Gott dem Menschen seinen Lebensatem ein. Und er wurde eine lebendige Seele. Also wir sind nicht nur Materie, das Vergängliche, wir sind auch eine Geistseele. Und Gott hat beides zu einer Einheit verbunden. Und natürlich hat Gott auch den Tieren Leben gegeben, aber den Menschen hat er eine ganz besondere Art von Leben gegeben. Wir haben schon im Kapitel 1 gelesen, dass er uns geschaffen hat in seinem Bild, sei es als Personen. Wir können denken, wir können planen, wir können entscheiden vor allem auch. Wir können abwägen zwischen richtig und falsch, zwischen gut und besser. Und wir sind vor allem fähig zur Beziehung mit Gott. Und dafür sind wir erschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Wenn wir das verpassen, dann verpassen wir den Sinn unseres Lebens. Und nichts Irdisches wird unser Herz dauerhaft befriedigen. Nur Gemeinschaft mit Gott. Und das wird hier auch in der Wahl des Gottesnamens, hier in diesem ganzen Abschnitt, hier betont. Bisher war das Wort für Gott Elohim. Also der eine Götter, wenn wir es wörtlich übersetzen wollen. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Aber jetzt steht hier was anderes, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Es steht hier Gott, der Herr, Herr groß geschrieben. Und ihr wisst, unsere Bibelübersetzer haben da mit dem Bundesnamen Gottes übersetzt. Mit seinem Menschen. JHWH, Yahweh, Elohim. Also was Gott hier erschafft, das ist alles in Beziehung oder auf Beziehung hin ausgelegt. Beziehung Gottes mit seinen Menschen. Und der Mensch ist auf Beziehung mit Gott ausgelegt. Dein Leben hat was mit Gott zu tun. Und das Universum hat er geschaffen eigentlich als Ort der Beziehung mit ihm. Und ganz besonders hat Gott einen Garten als diesen Ort der Gemeinschaft mit den ersten Menschen angelegt. Wir nennen den Garten Eden oder das Paradies wird es auch manchmal genannt. Sehen wir im nächsten Paragraph hier. Ich persönlich glaube, dass der wahrscheinlich chronologisch noch stattgefunden hat, was wir hier lesen. Vor der Erschaffung des Menschen, also wieder dasselbe Muster. Er fängt mit dem Hauptpunkt an, das ist die Erschaffung des Menschen. Und dann wird erwähnt, was Gott noch weiter dazu getan hat. Und es ist so gut, dass Gott, ich meine, Gott ist so gut, er hat dem Menschen wahrscheinlich nicht erstmal hier in eine karge Wüste gesetzt oder in einen unkultivierten Dschungel, sondern in den schönsten Garten, der je existiert hat. Und ich habe schon ein paar schöne Gärten gesehen. In England gibt es ein paar tolle Gärten, wo meine Schwiegermama herkommt. Aber sind alle nichts gegen den Garten Eden. Das war der ultimative Garten. Seht hier im Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also ihr seht wieder zuerst eine Zusammenfassung in dem ersten Vers. Und dann wird das weiter ausgebreitet in den nächsten Versen. Wir sehen hier immer dasselbe Muster. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Ist Gott nicht gut? Und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz und den Shoham-Stein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, das ist der Tigris, der fließt gegenüber von Assur Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Tigris und Euphrat kennen wir noch heute. Die anderen beiden kennen wir nicht wirklich. Aber ist auch nicht wirklich so wichtig. Ein Punkt davon ist, wir haben hier eine Geografie. Das war ein realer Ort, den Gott hier zur Gemeinschaft mit seinen ersten Menschen bereitet hat. Und was wird ausgesagt über diesen Ort? Zuerst sehen wir, dass es ein wunderschöner Ort war. Überfluss an allem, alles perfekt. Ich meine, Früchte, alles, was das Herz begehrt, was man sich vorstellen kann. Erdbeeren und Bananen und Kiwis und Äpfel und Birnen und Zitronen und was immer ihr euch vorstellen könnt. Wow, was für ein Garten. Überfluss. Und dann sehen wir hier auch Überfluss an Wasser. Und Wasser war natürlich immer der Schlüssel für Fruchtbarkeit. Erinnert mich übrigens an Psalm 1. Den Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Könnt ihr mal nachlesen. In der stillen Zeit. Wir haben das mit unserer Bibelstudiengruppe gerade durchgemacht, deswegen denke ich da dran. Aber Überfluss an Wasser und das fließt aus dem Garten hinaus. Und dann lesen wir hier sogar noch von Gold und von wohlriechendem Harz und von Edelsteinen. Aber das Beste an dem Garten war die Gegenwart Gottes. Das ist der zweite Punkt, den ich machen möchte hier über den Garten. Seht hier im Kapitel 3, Vers 8. Und sie, die Menschen, hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Jahwe Elohim wandelte in diesem Garten. Gottes Gegenwart. Er war spürbar gegenwärtig, er sprach. Gemeinschaft. Dieser Garten Eden war im gewissen Sinn das erste Bundeszelt oder der erste Tempel oder vielleicht, wahrscheinlich ist es besser, es umgekehrt zu sagen. Im Bundeszelt später und im Tempel sehen wir einen Überrest des Gartens bewahrt. Was war das Bundeszelt? Später und der Tempel, das war der Treffpunkt mit Gott. Wir haben Gottes Gegenwart symbolisiert. Ja, klar, Gott ist allgegenwärtig, keine Frage. Aber Gott hat gesagt, dort will ich euch begegnen. Dort will ich mit euch reden. Der erfahrbare Gott. Kommunion mit Gott. Und ihr wisst, dieses Bundeszelt, dieses Heiligtum stand in der Mitte des Lagers. Und dann haben die Stämme Israels in Form eines Kreuzes um dieses Bundeszelt, um dieses Heiligtum gelagert. Und in 3. Mose 26, Vers 12 lesen wir, da sagt Gott, ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und es ist interessant, in diesem Heiligtum sehen wir viele Gartenmotive eigentlich. Wir haben auch das Gold und die Edelsteine, aber das sind auch Früchte und Blüten. Denkt an den Leuchter, der im Heiligen steht. Er erinnert uns an einen Baum. Und die Kelche sind wie Mandelblüten. Und an den Saum des Gewandes des hohen Priesters waren Granatäpfel gehängt. Also nicht echte, sondern goldene Granatäpfel. Und da waren auch Edelsteine auf seiner Brustplatte. Auch an den Säulen des Tempels waren Granatäpfel. Und das Meer, dieses Waschbecken vor dem Tempel, das war in Form einer Lilienblüte gearbeitet. Gartenmotive. Und dann wisst ihr auch, in den Zeltdecken und in den Vorhängen des Heiligtums waren Cherubim eingestickt. diese Engelwesen, von denen wir hier im Kapitel 3 lesen, die nach dem Sündenfall den Garten bewacht haben, damit die Menschen nicht zurückgehen und vom Baum des Lebens essen und ewig leben, steht dort. Genauso hat der Vorhang im Heiligtum, der bestickt war mit den Cherubim, die Menschen vom Allerheiligsten getrennt, wo Gottes Gegenwart seine Herrlichkeit gethront hat, sozusagen, über der Bundeslade, diesem Bild. Und auch die Bundeslade im Allerheiligsten, die wurde beschirmt von zwei Cherubim, oder? Hesekiel 47, da ist diese Vision von dem zukünftigen Tempel. Ich glaube, dem neuen Jerusalem. Und was sehen wir da? Wir sehen Wasser, Fluss, der aus dem Tempel hervorkommt und der immer weiter anschwillt und der Heilung und der Leben bringt. Und dann natürlich in der Offenbarung. Lest euch mal vor, Offenbarung 21, Verse 3 und 4. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Bundeszelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann werden die Grundsteine des neuen Jerusalems beschrieben und wir sehen, es sind Edelsteine. Und das heißt im Vers 22 weiter, ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Kapitel 22 in der Offenbarung. Und er zeigt ihm einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also wir haben das Ganze ausführlich vor noch nicht allzu langer Zeit besprochen, als wir die Offenbarung durchgenommen haben. Aber wir sehen da den wiederhergestellten Garten eigentlich. Neu-Jerusalem, eine ganze Stadt ist ein Heiligtum eigentlich. Und dieses Gartenmotiv, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und am Ende haben wir dieses riesige Allerheiligste, in dem Gottes Gegenwart überall ist. Und da ist Leben, der Baum des Lebens, Wasser des Lebens. Gott mit all seinem Leben, all seiner Heilung, all der Fülle in der Gemeinschaft mit seinem Volk. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und es ist sein Plan für uns für immer, wenn wir nur dabei sein wollen. Also was ist dieser Garten? Er ist erstens ein Ort der Anbetung und Verehrung Gottes und ein Ort der Gemeinschaft mit Gott, ihn kennenzulernen. Zweitens ist der Garten ein Ort des Gottesdienstes. Seht hier Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Es erinnert mich an den priesterlichen Dienst der Priester am Heiligtum. Die hatten Arbeit am Heiligtum zu verrichten, aber ihre Aufgabe war auch, das Heiligtum in Ordnung zu halten und rein zu halten und zu bewahren in diesem Sinn. Insofern können wir sagen, Adam war der erste Priester, hatte Verantwortung für dieses Heiligtum. Später werden wir sehen, er ist auch der Priester seiner Familie. Verantwortung für seine Frau, für seine Familie. Und Leute, wie gut hat der Adam seinen priesterlichen Dienst versehen? Wie gut hat er es denn gemacht? Nicht so gut, oder? Werden wir im nächsten Kapitel sehen. Eigentlich gar nicht gut, er hat kläglich versagt. Er hat das Heiligtum, den Garten nicht bewahrt. Er hat die Schlange in den Garten gelassen und hat sie mit seiner Frau reden lassen und hat sich selbst verführen lassen. Und dadurch wurde er zur Adambombe. Hat Unheil über uns alle gebracht. Sündenfall mit all seinen Konsequenzen. Und jetzt sind wir alle von Natur aus Sünder. Deswegen sündigen wir. Wir werden nicht erst zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Jeder Einzelne von uns sündigt deswegen. Und deswegen ist unser natürlicher Zustand, dass wir alle unrein sind und außerhalb des Gartens, getrennt von Gottes Gegenwart. Und deswegen brauchen wir einen besseren Adam, einen besseren Priester. Und Gott sei Dank, wir haben einen, Jesus, unseren hohen Priester, dem zweiten Menschen, wie gesagt wird im Korintherbrief, dem letzten Adam. Und ihr wisst auch, er hat den Kampf mit dem Teufel aufgenommen, nicht in einem perfekten Garten, sondern in der Wüste, noch viel krasser. Und wir wissen, er wurde versucht mit jeder Versuchung wie wir, nur ohne Sünde. Und er hat den Teufel besiegt. Und er hat ein perfektes Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und hat dann unsere Schuld auf sich genommen und ist an unser Kreuz gegangen. Und hat dort bezahlt und unsere Schuld beseitigt. Und als er das getan hat, was ist passiert? Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Erinnert euch an diesen Vorhang mit den Cherubim drauf, der die Menschen abgehalten hat, in die Gegenwart Gottes zu treten, sozusagen, der ist zerrissen. Gott hat gesagt, Tag der offenen Tür. Der Weg zu Gott ist frei. Weg in Gottes Gegenwart, in das Allheiligste. Der Weg zurück ins Paradies, der Weg zurück in den Garten. Jesus hat den Weg freigemacht. Er ist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn du dich Jesus anvertraust und dich ihm unterwirfst, dann schenkt er dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und es fängt hier an. Wir dürfen hier schon einen Vorgeschmack von dem erleben, was es heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und natürlich vollendet in der Ewigkeit, wie wir in der Offenbarung gelesen haben. Als Jesus hier auf der Erde war, war sein Leib der Tempel Gottes. Ist nicht 100% theologisch korrekt, aber ich lass mal hier stehen. Kolosser 2 lesen wir, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit, leibhaftig. Johannes 14 wird gesagt, in ihm war Leben. Und Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, zurück zum Vater, auf den Thron über dieses Universums. Aber er möchte in dir Wohnung nehmen, durch den Heiligen Geist, wenn du ihm dein Herz öffnest. Hast du das schon getan? Willst du das tun? In Johannes 20, Vers 22, hauchte Jesus seine Jünger an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Haben wir wieder den Atem Gottes, der Leben schenkt. Der geistlich tote Menschen, von Gott getrennte Menschen, geistlich lebendig macht. In Johannes 7, Vers 37 rief Jesus und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also mein Punkt ist, jeder, der sein Herz für Jesus öffnet, darf zu einem Tempel, darf zu einem Wohnort Gottes werden. Und das Wasser aus dem Garten floss hinaus in die Welt. Und so soll Gottes Leben aus uns herausfließen. In die Welt. Ströme lebendigen Wassers. wenn wir die gute Nachricht weiter sagen, wenn wir Gutes tun im Namen Jesu, wenn wir Jesus durch uns dienen lassen, stellen uns ihm zur Verfügung, wir lassen ihn durch uns dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Ihr wisst, unsere geistlichen Gaben sind nicht für uns, die sind für andere. Die müssen raus, die sind für die verlorene Welt. Also wir dürfen zu einem Tempel Gottes werden. Zu einem Garten, wenn wir so sagen wollen. Unser Herz als Garten der Gemeinschaft mit Gott. Und dann zugleich ist jeder Christ natürlich auch ein kleiner Baustein in einem größeren Tempel. Auch das ist ein Bild, was wir in der Bibel sehen, oder? Gemeinde Jesu. Und auch unser Auftrag als Gemeinde ist, das Leben Jesu weiterzugeben. Den Tempel oder den Garten zu erweitern sozusagen, neue Steine dazu zu gewinnen, Reich Gottes zu bauen. Und als Gemeinde, alles was wir tun, sollte damit zusammenhängen eigentlich. Ganz gut, daran können wir unsere Aktivitäten prüfen. Dient es zur Ausbreitung von Gottes Reich, zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst, um Jünger zu machen, um neue Seelen für Gott zu gewinnen? Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Also der Garten ist ein Ort der Anbetung, der Garten ist ein Ort des Gottesdienstes und dritter Punkt, der Garten ist ein Ort des Gehorsams. Lass uns die letzten zwei Verse lesen hier. Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ah, hier sehen wir wieder diese zwei besonderen Bäume. Wir haben gelesen, sie stehen in der Mitte des Gartens. Also ziemlich zentral, wahrscheinlich in der Nähe zueinander. Und ich habe das jetzt noch nicht 100% durchgedacht. Aber es scheint, dass die Menschen von dem Baum des Lebens essen mussten, um am Leben zu bleiben. Ich frage mich, mussten sie regelmäßig davon essen? Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Aber auf jeden Fall, was wir wissen, Gott versperrte den Menschen, nachdem sie gefallen waren, den Weg zurück zum Garten, damit sie nicht essen vom Baum des Lebens und ewig leben. Letztlich, glaube ich, repräsentiert der Baum des Lebens Christus in unserem Leben. 1. Johannes 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und ich könnte an Johannes 15 denken, wo Jesus sagt, ihr müsst in mir bleiben wie die Rebe am Weinstock. Das Allerwichtigste für uns Christen ist, dass wir an Jesus dranbleiben. Im Gebet, im Hören auf ihm, im Warten auf ihm, sein Wort, im Gottesdienst, im Vertrauen auf ihn. Es geht nicht um was Äußerliches. Ich meine, wir können in den Gottesdienst gehen und das kann nichts mit Jesus zu tun haben. Aber wenn wir ihn suchen, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir stille Zeit haben, ja, das ist in ihm bleiben. Es geht nicht um was Äußerliches, es geht um ihn als Person. Er ist die Quelle des Lebens. Und ja, wir müssen erstmal in den Weinstock eingepfropft werden, aber dann müssen wir auch in ihm bleiben und da ist eine tägliche Entscheidung. Wie gehorsam eine tägliche Entscheidung ist, oder? Und Gehorsam gehört dazu, zu dem in Jesus bleiben, denn Ungehorsam ist Sünde. Und ihr wisst, Sünde betrübt den Heiligen Geist. Und es killt unsere Gemeinschaft mit Gott. Auf was ich hinaus will, wenn die Menschen regelmäßig zum Baum des Lebens gehen mussten, dann waren sie auch regelmäßig mit dem Baum der Erkenntnis konfrontiert. Und was der genau ist, darüber werden wir im nächsten Kapitel reden. Wichtig hier ist eigentlich nur, dass Gott gesagt hat, ich möchte nicht, dass ihr von diesem Baum esst. Das heißt, Gott hat ihnen eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben. Eigentlich völlig egal, was die Bäume konkret waren, es ging um eine Entscheidungsmöglichkeit. Der Baum sozusagen, den wir heute haben, ist das Kreuz Jesu, ist Jesus und das, was er für uns getan hat. Auch wir haben eine Entscheidungsmöglichkeit, auch wir müssen uns entscheiden. Aber die Menschen waren regelmäßig mit einer Entscheidung konfrontiert. Will ich Gott gehorsam sein oder will ich Gott nicht gehorsam sein? Und Gott wollte das so. Gott wollte, dass die Menschen eine Entscheidung haben. Gott wollte, dass die Menschen eine Wahl treffen. Warum? Ich behaupte aus Liebe. Denn Liebe ist nur aus Entscheidung möglich, aus persönlicher Entscheidung, aus freier Entscheidung. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, Baby, sag, dass du mich liebst, dann wirst du das vielleicht tun, aber es ist nicht wirkliche Liebe, oder? Und natürlich hätte Gott Marionetten schaffen können, die nichts anders sagen hätten können und ständig nur, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, aber wie romantisch wäre das, mit so einem Roboter zusammenzuleben? Das ist nicht, was wir wirklich wollen. Das ist nicht, was Gott wirklich will. Gott will dein Herz. Gott will deine Liebe. Und darum geht es hier. Deswegen hat Gott die Möglichkeit der Entscheidung geschaffen. Er sagt, ich möchte, dass du mich liebst. Dass du freiwillig in Gemeinschaft mit mir lebst. Und du hast sogar die Möglichkeit zu gehen. Krass, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Leute, wollt auch ihr gehen? Ihr seid frei. Da ist kein Zwang. Aber hier Entscheidung. Das ist auch was Tägliches. Gehorsam. Werde ich gehorsam sein? In dem Sinn ist jede Versuchung für uns eigentlich eine Gelegenheit, Gott ganz praktisch zu sagen, ich liebe dich. Vielleicht gibt das dem Ganzen nochmal eine ganz neue Dimension. Wir an Versuchungen denken. Gott lässt es offensichtlich zu. Und Johannes schreibt uns im 1. Johannes 2, Vers 1, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Also Gott sei Dank, wir haben einen Baum des Lebens in Jesus, zu dem wir jederzeit Zutritt haben. Immer Vergebung, immer Gnade, wir dürfen immer neu anfangen am Kreuz Jesu. Und das ist die Kraft in unserem Leben, dass wir aus seiner Gnade leben dürfen. Aber die allerwichtigste Frage im Leben eines Menschen und die allerwichtigste Frage für dich heute ist, hast du Jesus? Er liebt dich. Er hat dich geschaffen. Für sich, für Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sinn deines Lebens. Deswegen bist du hier. Er liebt dich. Und er will dich versöhnen mit Gott. Ohne ihn bist du getrennt von Gott. Weil du bist nicht perfekt und Gott ist perfekt. Aber er will dich versöhnen. Er hat das getan am Kreuz. Er will dir ewiges Leben schenken. Du musst nur bekennen, dass du ein Sünder bist und dass du ihn brauchst als Retter. Und du musst gewillt sein, ihm nachzufolgen und dich ihm anzuvertrauen. Es ist ein einfaches, ehrliches Gebet, indem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich glaube das. Und ich möchte es annehmen. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich möchte dir nachfolgen. Jesus liebt dich. Und weil er dich liebt, wird er dich nicht zwingen. Aber er macht dir dieses Angebot. Die Einladung steht. Will dich jemand annehmen heute Morgen? Wir wollen Abendmahl feiern zum Abschluss heute. Und im Abendmahl betrachten wir nochmal ganz besonders, was Jesus für uns getan hat. Und ein Bild sagt uns oft mehr als 1000 Worte. Das Abendmahl ist ein Mahl für die Gläubigen. Wir wollen es mit Ehrfurcht vor Gott feiern. Aber wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich brauche Jesus. Ich möchte versöhnt werden mit Gott. Ich möchte in Gemeinschaft mit ihm leben. Ich möchte diese Last meiner Sünde abgenommen haben und frei werden. Dann sag ihm das, wenn du das Abendmahl nimmst. Und was für eine bessere Gelegenheit, als die gibt es. Was Jesus am Kreuz getan hat, hat er für dich ganz persönlich getan. Weil er dich liebt. Und er bietet dir ewiges Leben an. Als Geschenk. Aber du musst es annehmen. Du musst ja sagen. Du musst dein Herz aufmachen für ihn. Wenn du das noch nie getan hast, möchte ich dich herzlich dazu einladen, das zu tun, während wir jetzt Abendmahl feiern. Und für alle, die es schon getan haben, Leute, wir feiern Abendmahl, okay? Das ist nicht irgendwie eine traurige, langweilige Tradition. Wir feiern, dass Jesus uns erlöst hat. Dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen, wenn wir ihm vertrauen. Und dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack haben dürfen, aber dass wir die Ewigkeit in diesem Garten verbringen werden, in der Ewigkeit in perfekter Gemeinschaft mit ihm. Perfektes Heil. Das wird herrlich sein. Lasst uns das Abendmahl feiern heute mit diesem Blick hier, mit Vorfreude auf das, was noch kommt. Wir haben so einen guten Gott. Amen.